Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliber und ich habe in dieser Episode gleich mehrere Personen als Gesprächspartner, nämlich die Familie Serret. Sie sind eine ganz besondere Familie, bestehend aus Mama Melanie, Mama Sina, Papa Daniel und dem kleinen Oskar. Heute erzählen sie uns, wie diese Regenbogenkonstellation zustande kam, welchen Hürden sie auf ihrem Weg in die Elternschaft begegnet sind und warum es bei einer Samenspende gar nicht zwingend einer künstlichen Befruchtung bedarf. Werbung. An dieser Stelle folgt eine kurze Unterbrechung, denn der Juli steht unmittelbar bevor und das bedeutet, es wird wieder Zeit, die Aufsteckbürste eurer elektrischen Zahnbürste zu wechseln. Zahnärzte empfehlen, die Aufsteckbürste oder Handzahnbürste quartalsweise, also alle 3 Monate, zu wechseln. So kann ein optimaler Reinigungseffekt sichergestellt und eine gesunde Mundhygiene gewährleistet werden. Deswegen hat der Partner unserer heutigen Folge, Oral-B, gemeinsam mit DM eine Aufklärungskampagne unter dem Namen Yayo ins Leben gerufen, um euch an diesen Wechsel zu erinnern. Yayo steht für die Anfangsbuchstaben der Monate Januar, April, Juli und Oktober. Und da in Deutschland aktuell im Schnitt die Aufsteck- oder Handzahnbürste nur 3-mal anstatt 4-mal pro Jahr gewechselt wird, heißt es, Yayo als Eselsbrücke merken und ab in den nächsten DM neue Oral-B-Aufsteckbürsten kaufen. Somit wäre das Geheimnis für die Erhaltung eines gesunden Lächelns gelüftet.
Ende der Werbung.
Herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast. Ich freue mich total. Ich habe heute 3,5, sagen wir mal, Interviewpartner. Der Oskar ist noch ganz, ganz klein. Aber ich habe euch ja gerade schon mal kurz angekündigt. Stellt euch doch bitte für die Community selber nochmal vor, wer ihr seid und was ihr so macht.
Ja, super. Schön, dass wir da sein dürfen. Wir sind die Familie Serret. Wir sind zu viert, also 3,5, hast du gesagt. Und ich bin Sina, ich bin die Mama und leite mal weiter an Melanie.
Ja, ich bin Melanie, ich bin die Mami. Willst du sagen, wie du heißt?
Oskar.
Das ist der Oskar. Der wird im Juli 4 Jahre alt.
Und ich bin der Papa von Oskar, der Daniel. Hallo.
Hallo, freut mich, dass ihr alle mit im Podcast seid. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Geschichte. Mich würde aber noch interessieren, was ihr denn beruflich macht. Was ist denn euer beruflicher Hintergrund? Weil ich glaube, ihr seid da auch in einem ganz spannenden Bereich unterwegs.
Also wir haben zusammen eine Praxis, die Sina und ich. Wir sind Heilpraktikerin und Sina ist bei uns die Osteopathin. Die hat sich spezialisiert auf Schwangere und alles, was um die Geburt herum passiert und vor allen Dingen auch auf Babys, genau. Und ich arbeite als Homöopathin und arbeite aber auch so mit Familienaufstellungen, was so für Familien natürlich immer ganz interessant ist und da auch gute Hilfe leisten kann. Und homöopathisch begleite ich eben auch Kinder und alle, die es brauchen. Genau.
Da ist der Oskar in dem Bereich ja bestens aufgestellt.
Ja. Genau. Ja, und der Daniel, du kannst ja selber was sagen.
Na klar, ich arbeite als Online-Chefredakteur von Wunderweib zusammen mit einer Kollegin und wohne jetzt hier auch in Berlin. Also ich pendle zwischen Hamburg und Berlin und das ist mit Homeoffice alles super möglich.
Ich finde eure Familienkonstellation unfassbar spannend und uns interessiert natürlich, oder ganze echte Mamas-Community, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist, weil es ist so toll zu sehen, dass es mittlerweile einfach, dass Familie so bunt und so außergewöhnlich auch gelebt werden kann und dass es da mittlerweile auch so viele Möglichkeiten natürlich auch dazu gibt. Das gab es ja vor einigen Jahren auch noch gar nicht so. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie seid ihr denn grundsätzlich auf die Idee gekommen? Also ich spreche jetzt mal Melanie und Sina in erster Linie an. Ihr wolltet eine Familie gründen oder ihr habt für euch beschlossen, ihr wollt gerne eine Familie gründen und da gibt es ja verschiedene Optionen, sage ich mal. Wie seid ihr denn jetzt auf eure Lösung sozusagen gekommen?
Ja, also bei uns war klar, wir wollen gerne ein Kind haben und für uns war aber auch klar, dass wir auch einen Papa dazu haben wollen, der da ist und Lust hat, Papa zu sein. Das war für uns ganz wichtig. Wir wollten nicht nur in Anführungsstrichen einen Spenderpapa haben, sondern einen richtigen Papa, der auch Lust hat, eine Rolle zu spielen. Und dann wussten wir aber auch nicht so richtig, wie wir das eigentlich anstellen sollen und sind dann auf die Kinderwunschtage aufmerksam geworden. Das ist so eine riesengroße Veranstaltung. Die fand zu dem Zeitpunkt irgendwie 2 Monate später statt. Ich glaube, es war 2017 oder. Und dann sind wir da hingegangen und haben von dem Portal FamilyShip erfahren Und über dieses Portal, da kann man sich anmelden und kann verschiedene Elternkonstellationen suchen und entstehen lassen. Und darüber haben wir Daniel kennengelernt. Und dann haben wir uns getroffen, ein Jahr lang, und über alles gesprochen, was uns eingefallen ist. Und dann, genau, war ich schwanger irgendwann. Das ist die Kurzform.
Bestimmt.
Und Daniel, aus deiner Perspektive, wie bist du darauf gekommen?
Das war wirklich ein glücklicher Zufall. Ich glaube, ich habe damals im Büro darüber erfahren. Also beide Zeiten haben wir uns im Büro habe ich darüber erfahren, und ich habe einen großen Kinderwunsch gehabt und war einfach so happy mit meinem Leben und wollte auch einen Teil von meinem Glück einfach weitergeben. Und da war halt das große Glück, dass ich Sina und Melanie halt auf diesem Portal auch zu dem Zeitpunkt getroffen habe. Das war einfach ein unglaublich großes Glück.
Ja. Man sagt ja immer, es gibt keine Zufälle, ne? Das sollte dann auch irgendwie so sein. Also ihr habt euch dann quasi über dieses Portal gefunden, und wie darf man sich das dann vorstellen? Wie ist dann das weitere Prozedere? Natürlich musste man sich erstmal intensiv kennenlernen, das habt ihr ja auch gerade schon erklärt, dass ihr euch erstmal ein Jahr lang auch getroffen habt, um zu gucken, ob das Ganze auch matcht. Ist ja bei einer, sag ich mal, gewöhnlichen, herkömmlichen Beziehung auch nicht anders. Aber wie ging's denn dann weiter? Also wie geht das Ganze vonstatten? Ich frage jetzt auch wirklich mal so blauäugig, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die keine Vorstellung davon haben, wie das funktioniert.
Es war halt so, dass wir erstmal alles besprochen haben, und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt legen wir los. Und also ich sage es jetzt mal ganz klar, also wir haben das über die sogenannte Bechermethode gemacht. Ne? Also Daniel hat sozusagen seinen Samen gespendet sozusagen in einen Becher, und Sina und ich haben das dann halt natürlich auf entsprechenden Wege dahin geführt, wo es hin musste. Und wir mussten tatsächlich einige Versuche erstmal machen, weil wir natürlich auch erstmal gucken mussten, wann ist eigentlich der Eisprung. Der ist eben nicht immer genau in der Mitte des Zyklus und so weiter. Und da gab es so einige Schwierigkeiten, aber dann hat es beim 11. Mal hat es dann geklappt. Ja, und dann war Sina schwanger, und genau, das ist einfach alles natürlich genauso gelaufen wie sonst bei allen anderen Frauen auch. Und dann haben wir aber schon am Ende der Schwangerschaft das Adoptionsverfahren einleiten müssen. Also wir hätten das gar nicht gewollt. Also wir hätten gar nicht gewollt, dass Daniel seine Vaterschaft aberkennen muss, damit ich Oskar adoptieren kann. Ich hätte sonst einfach gar keine Rechte gehabt, ne? Und das hat ja auch ein ganzes Jahr gedauert. Also Sina war tatsächlich ein ganzes Jahr offiziell alleinerziehend, obwohl wir ja schon verheiratet waren und ich ja mit Oskar auch schon ein Jahr lang zusammengelebt habe. Aber das hat halt einfach alles sehr, sehr lange gedauert. Und wir mussten halt da den ganzen Weg gehen mit Jugendamt, das bei uns zu Hause aufgetaucht ist und sich erstmal alles angeguckt hat. Und das waren auch ziemlich schwierige Situationen, muss ich sagen. Mhm. Aber wir haben das alles gemacht, weil ja klar war, anders geht es nicht. Genau.
Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt für die Community, zu wissen, dass dieser ganze bürokratische Rattenschwanz, der da vielleicht dranhängt, dass der unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt und wahrscheinlich auch sehr nervenaufreibend dann für euch war, oder?
Ja, also es war schon. Also ich meine, wir wussten ja, wir haben eigentlich nichts zu befürchten. Wir waren aber natürlich auch in so verschiedenen Facebook-Gruppen, und da haben wir eben auch verschiedene Sachen gelesen, die jetzt so in Berlin nicht vorgekommen sind, aber eben an anderen Amtsgerichten oder Jugendämtern in anderen Bundesländern, wo dann vor allen Dingen die annehmende Mami oder Mama auch zum Beispiel beschreiben musste, wie ihre eigene Familiengeschichte ist und warum sie das Kind adoptieren will. Und da habe ich so gedacht, gut, es gibt natürlich viele Menschen, die einfach in ihrer Familie selber große Schwierigkeiten hatten oder einfach eine ganz schwere Vergangenheit und schwierige Vergangenheit haben. Das ist ja aber natürlich überhaupt kein Indiz dafür, dass man nicht ein Kind großziehen kann. Mhm. Ne? Ja. Und da gab es viele Sachen, die wirklich, wo ich dachte, oh, wenn das passiert, da habe ich echt Angst vor. Aber es ist eigentlich alles soweit gut gegangen. Aber es war auch im Gericht eine schwierige Situation, als der Richter mich gefragt hat. Ich habe noch nicht mal gesessen, so, und dann hat er mich gefragt, warum wollen Sie denn das Kind adoptieren? Und ich war erst mal kurz verdutzt. Ich dachte, okay, was will er denn jetzt von mir wissen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, also wir sind verheiratet und wir wollten ein Kind und wir haben jetzt ein Kind, und das ist der Grund.
So. Ist ja auch eigentlich so einfach erklärt, ja, ne? Ja, aber ich dachte, okay, manche Leute machen es komplizierter, als es nötig ist.
Ja, genau. So war das. Ja.
Aber das muss man sich mal aus anderer Perspektive vorstellen. Stell dich mal vor, da sitzt jetzt ein Hetero-Pärchen und müsste sagen, hallo, warum wollen Sie denn das Kind adoptieren? Ja. Das ist eigentlich die Frage dann auch.
Ja, seltsam.
Seltsam.
Ja,
es ist tatsächlich verrückt, dass das heutzutage noch so eine große Rolle spielt. Aber da würde ich euch gerne auch später noch im Detail dazu fragen, was auch das Umfeld angeht und so weiter. Aber vorher würde mich jetzt mal noch interessieren, Daniel, wie war das denn jetzt für dich aus deiner Perspektive? Bist du jetzt offiziell Oskars Papa, also auch auf dem Papier? Oder wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also ich bin Oskars Papa. Und was das Papier sagt, schade, dass man das nicht zu dritt so offiziell festhalten kann. Ne?
Ja, das wäre uns das Liebste gewesen.
Das wäre uns das Liebste gewesen, aber ich bin Oskars Papa.
Ja, genau.
Aber auf dem Papier kommt er leider nicht vor. Nee. Das ist einfach schlimm, ne? Ja. Aber er ist natürlich Oskars Papa, da gibt es ja keine Frage. Ja.
Wie ist das dann grundsätzlich? Also ihr habt euch ja über dieses Portal gefunden und dann eben auch eine Vereinbarung miteinander seid ihr eingegangen, dass ihr das jetzt so machen wollt. Wird sowas, also sorry, wenn die Frage blöd ist, aber wird sowas vertraglich auch irgendwo festgehalten?
Es gibt bestimmt Konstellationen, die das so machen. Wir haben das nicht gemacht. Also wir waren von Anfang an miteinander so in einem großen Vertrauen. Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber so war es einfach. Und ich bin ja davon überzeugt, dass die Kinder sich die Eltern immer selber aussuchen. Und Oskar hat sich uns drei einfach genau so ausgesucht. Und deswegen, wir waren einfach von Anfang an irgendwie in Liebe verbunden. Und es war ganz klar, wir wollen das miteinander. Und deswegen war sowas einfach gar nicht nötig.
Das ist wunderschön zu hören.
Ja, aber es gab auch schon immer wieder Leute, die gesagt haben, ihr müsst einen Vertrag machen und nicht, dass der dann Oskar wegschnappt oder dass er auf einmal nichts mehr mit euch zu tun haben will. Und solche Geschichten gibt es schon in unserem Bekanntenkreis auch. Aber also das mit dem Vertrag kam uns komisch vor. Und ich glaube, im Fall der Fälle, also haben wir oft gehört, dass so ein Vertrag auch gar keine Gültigkeit hat und einem gar nicht hilft. Also man fühlt sich vielleicht von diesem Zettel unterstützt, aber irgendwie hatten wir dafür gar keine Notwendigkeit. Also wir haben über alles gesprochen und immer alles, bis heute sprechen wir alles an, was uns beschäftigt und auch wirklich zeitnah und quatschen wirklich viel. Also so ein Vertrag wäre bei uns, glaube ich, also einfach nicht nötig. Es käme uns komisch vor.
Das stimmt. Ja. Ich habe da auch wirklich ein 100%iges Vertrauen und da brauche ich auch keinen Vertrag oder sowas dazu.
Ja. Ja, Kommunikation ist da ja das A und O. Das ist ja in jeder Elternkonstellation so, wissen wir inzwischen auch. Meine Kleine wird jetzt im Juli 2 Jahre alt. Ja. mich würde mal interessieren, ihr habt jetzt vorhin diese Becher-Methode ja angesprochen, wie das Ganze, also wir gehen jetzt nochmal einen Schritt vor. Das kann man auf diese Weise machen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, auch in die Klinik zu gehen. Mhm. Ne? Das kann man genauso gut machen. Die Becher-Methode ist eigentlich, finde ich, die schönste und sicherste Methode, um das zu Hause einfach zu machen und so unklinisch wie irgendwie möglich. Ne?
In der Klinik ist eben auch das, also bei Heteropaaren werden ja diese Versuche in der Klinik unterstützt, aber bei homosexuellen Paaren oder unserer Konstellation wird das nicht unterstützt finanziell und auch findet einfach auch im ganzen Krankenkassensystem gibt's dafür keine Regelung bei uns. Deswegen gibt's, glaube ich, viele Paare, die das so machen, weil es anders einfach schwierig ist. Ne? Also
genau, man kann natürlich auch zum Beispiel nach Dänemark in die Klinik fahren. Ne? In Deutschland wird das, glaube ich, gar nicht erlaubt, aber es gibt eben Länder, in denen das erlaubt ist. Und dann es gibt eben viele Paare, vor allen Dingen Frauenpaare, die einfach dafür sehr, sehr viel Geld ausgeben. Das geht dann in die 10, 20, 30.000. Also es ist sehr, sehr teuer. Gerade wenn man das auch mit einer Samenspende macht. Ne? Also da kommen wirklich hohe Kosten auf einen zu. Ja.
Ist aber jetzt in eurem Fall ja auch schön zu hören, dass es eben mit dieser Becher-Methode auch absolut machbar ist und funktionieren kann.
Ja, das ist ja auch eigentlich sozusagen dem jetzt, wenn ein Mann und eine Frau miteinander schlafen, eigentlich sozusagen am besten nochmal nachempfunden, das spielt dann, könnte Sina noch ein bisschen mehr dazu sagen, osteopathisch gesehen für die Kindesentwicklung auch nochmal eine große Rolle, genau wie sozusagen das Spermium in die Eizelle eintritt. Mhm. Und so wie wir es gemacht haben, das war uns wichtig, dass das einfach für Oskar so die bestmöglichen Ausgangsvoraussetzungen sind.
Das ist jetzt eine ganz spannende Randnotiz, da würde ich gerne ganz kurz mal einhaken, weil man jetzt auf Instagram ja auch relativ viele junge Paare auch miterlebt, die eine Kinderwunschbehandlung tatsächlich machen. Mhm. Magst du da vielleicht ganz kurz was dazu sagen?
Osteopathisch meinst du? Mhm. Ja, also meine Sicht auf diese Kinderwunschbehandlung, und es kommt ja drauf an, was es für eine Kinderwunschbehandlung ist. Die gibt ja, es gibt ja medikamentöse Kinderwunschbehandlungen über Hormone, oder da kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus, weil das gar nicht mein Thema ist. Aber es gibt Osteopathen und Osteopathinnen, die auf Kinderwunschbehandlung spezialisiert sind. Und da werden osteopathisch im kleinen Becken und in den ganzen Beckenorganen die besten Voraussetzungen geschaffen, dass das System so gut wie möglich befreit ist von Spannung, um da den Weg zu ebnen, dass das gut funktionieren kann. Ne? Also man kann osteopathisch ja den Hormonhaushalt beeinflussen und dafür sorgen, dass es einfach nicht, aber so gut wie möglich ist, genau. Und es ist schon so, dass es Eltern gibt, die durch eine osteopathische Behandlung einen Schritt weiter an ihren Kinderwunsch herankommen. Und es ist auch so, dass Osteopathen davon ausgehen, dass der natürliche Ablauf einer Befruchtung, also nämlich so, dass die Eizelle eben nicht zerstochen wird oder außerhalb des Körpers befruchtet wird, die beste Möglichkeit ist. Aber was ich auch ganz klar sagen will, ist natürlich, dass es gut ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ne? Also es ist natürlich wichtig, dass auch Menschen, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können, eine Möglichkeit erhalten. Aber ich glaube, wenn man sich osteopathisch behandeln lassen würde vorher, dann könnte man viele andere Schritte vielleicht umgehen und viel, viel Geld für sich behalten und nicht, also es sind ja auch mehrere 10.000 Euro, die dafür teilweise benötigt werden.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Info am Rande. Ja. Dankeschön dafür. Mich würde jetzt mal interessieren, wie teilt ihr euch denn grundsätzlich so in euren Rollen auf? Mhm. Also gibt es eine, sage ich mal, Mama, die auch so jetzt klassisch wie zum Beispiel ich als Mama eben länger auch zu Hause ist? Ich glaube, ihr erzieht den Oscar auch Kita-frei. Ich hat der Daniel mal erzählt. Das finde ich ja auch super spannend. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, also wir hatten schon von Anfang an den Plan und haben das bis jetzt auch so umgesetzt, dass Oscar seine Hauptbezugsperson in Melanie und mir hat, weil er eben bei uns in der Wohnung lebt. Aber Daniel war von Anfang an regelmäßig da und es war tatsächlich am Anfang im Family-Ship-Portal für alle 2 bis 3 Wochen geplant und hat sich jetzt auf mehrere Tage in einer Woche verändert. Also wir sind auch in unserer Elternschaft da ganz anders zusammengewachsen. Und also der ursprüngliche Titel von Daniels Vaterschaft bei Family-Ship war Vater mit Onkelfunktion, so hieß das da. Und davon sind wir mittlerweile wirklich weit entfernt. Also er ist ein Vater mit Vaterfunktion und ist auch wirklich oft hier. Also genau, also mittlerweile haben wir die Regelung so, dass Daniel eine komplette Woche hier in Berlin ist und eine komplette Woche in Hamburg. Und das ist so ein Wechselmodell. Und wenn Daniel hier in Berlin ist, dann ist er mehrere Nachmittage und manchmal auch Vormittage mit Oscar zusammen. Und dann verbringen die beiden Papa-Sohn-Zeit und wir beiden putzen die Wohnung. Wir beide machen einfach auch mal andere Sachen ohne Oscar. Na klar, das ist auch schön.
Mhm. Klar, ja. Jede Mama und jeder Papa brauchen auch mal Zeit für sich.
Eine Auszeit, so, na klar. Ne?
Und zu so den gern wir die kleinen Racker haben, ne?
Naja, wir sind ja eben auch selbstständig und wir haben eben noch einen eigenen Podcast und das ist dann manchmal einfach auch ganz schön viel, das dann immer alles, vor allem in den Podcast nachts aufzunehmen und so. Und da haben wir jetzt einfach diese Regelung und das ist für uns einfach richtig gut. Und zu den Rollen, ja, Sina ist ganz klar die Mama, ist die leibliche Mutter. Und wir haben aber nicht so dieses irgendwie, sie bleibt dann länger zu Hause, wobei sie schon im ersten Jahr natürlich auch durch Stillen und so weiter, das konnte ich ja nicht übernehmen, ist sie natürlich schon mehr zu Hause gewesen, so im ersten Jahr, aber das hat sich jetzt total ausgeglichen und ich verbringe auch ganz viel Zeit mit Oscar. Und wir haben natürlich auch beide so ganz unterschiedliche Qualitäten, ne? So, also so dieses, was eine Mama so ausmacht, irgendwie Essen kochen und trösten und also so viele, viele andere Sachen, da sind wir in unseren Qualitäten ganz unterschiedlich. Also Sina ist zum Beispiel, die kann extrem gut bauen und basteln und wenn irgendwas kaputt ist, die repariert das und das liebt Oskar mit ihr das zu machen und ich koche mit ihm und so. Also da teilen wir uns irgendwie ganz gut auf und Daniel hat eben als Papa die Qualitäten, die er hat und bringt das dem Oskar bei. Also ich kenne niemanden, der so lange spielen kann mit einem Kind wie Daniel. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich kann nicht 3 Stunden am Stück mit Oskar spielen, aber Daniel kann das.
Mhm. Ja, Papas sind da schon manchmal auch echt faszinierend. Die werden ja auch selber wieder zum Kind, wenn sie wieder spielen.
Ja, der Weg bei mir auch nicht so weit. Und ich kann ehrlich sagen, Papa ist ein Kind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch wirklich eine ganz große Bewunderung für Melanie und Sina, wie auch die ihren Alltag auch meistern. Für mich seid ihr echt das beste Mama-Team, das ich kenne, wirklich. Das ist so toll. Also riesengroßen Respekt davor.
Genau.
Ja, ich habe generell einen riesengroßen Respekt vor euch dreien, weil ihr das einfach so toll miteinander meistert, obwohl ihr euch ja jetzt vorab gar nicht in dem Sinne so ewig lang gekannt habt. Ne? Nee, also das ist ein ganz, ganz harmonischer Vibe. Daniel, wie war es denn für dich, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, ich bin jetzt doch nicht nur der Papa mit Onkelfunktion, sondern ich will unbedingt mehr von meinem Sohn haben und bin deswegen auch mehr da?
Das war super spannend, weil diese Entscheidung ist von uns gemeinsam, das haben wir gemeinsam gespürt, weil wir halt so eine gute Einheit sind, kam diese Frage einfach aus unserem Kreis auch heraus und da gab es für mich auch nur ein Ja. Also ja, gerne und deswegen war ich auch so dankbar, wir haben wirklich so viel Glück immer gehabt, dass ich eine Wohnung gefunden habe in Berlin, die nur eine Straße weiter ist. Und auch die
Das ist echt ein Glück.
Einzuwachsen und um mehr vor Ort zu sein, also ganz toll.
Ja.
Das heißt, du hast gefühlt, dass du das einfach auch möchtest und von euch beiden aus war das dann gleichzeitig auch so der Wunsch.
Ja, absolut, ja.
Na, wir haben gesagt, Daniel, also irgendwie, wir merken irgendwie, wir hätten dich einfach gerne mehr hier und dann hat er gesagt, ja, das machen wir. Und dann war irgendwie klar, irgendwie er braucht eine Wohnung in Berlin und dann war das so eine tolle Sache, dass wir über die Straße gelaufen sind bei uns hier, bei unserem Haus und dann kam eine Frau mit 2 Kindern. Und wir haben uns gerade über Wohnungsbesichtigung unterhalten und dann sagt sie so, wie, braucht ihr eine Wohnung? Wir so, ja. Sagt sie, ja, wir sind gerade in dem gleichen Haus umgezogen und die steht noch leer, die alte, wollt ihr euch die angucken? Wir so, ja. Also wie in so einem Film. Also
ja.
Und es hat auch wirklich geklappt.
Ich habe die Wohnung bekommen, das ist auch so ein kleines Wunder und ich habe auch ein ganz tolles Bewerbungsschreiben für die Wohnung geschrieben, nämlich genau gesagt, warum ich die Wohnung in Berlin brauche und haben will. Und ich glaube, es hat dann einfach auch geklappt. Also einfach.
Sollte so sein.
Ja.
Ja. Das ist wie im Bilderbuch.
Das klingt schon toll. Aber ich meine, klar, wir haben natürlich auch unsere Konflikte und müssen miteinander Sachen besprechen, wie stellt sich wer was vor und so weiter. Aber dadurch, dass wir das einfach immer ansprechen, finden wir da eigentlich auch immer zeitnah eine Lösung.
Und in erster Linie habt ihr da vorne einen kleinen Chef sitzen, der euch sagt, wie er sich wie was vorstellt. Ne? So eine kleine Chefin habe ich auch zu Hause, die der Mama ganz genau signalisiert, was jetzt Sache ist. Jetzt würde mich mal interessieren, das ist jetzt alles wunderbar gelaufen bei euch. Es scheint auch wirklich super harmonisch zu sein und so weiter. Ihr habt es vorher aber schon angesprochen. Zum einen natürlich, die Bürokratie in Deutschland ist nicht auf eurer Seite, was ich persönlich auch ganz, ganz furchtbar finde, das jetzt einfach auch mal wieder bestätigt zu bekommen, dass das immer noch so hinterher ist, sage ich mal. Auf der anderen Seite würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wie ist denn euer Umfeld generell mit eurer Entscheidung umgegangen und wie hat sich das jetzt auch im Laufe der Zeit entwickelt, jetzt wo ihr diese Familienkonstellation lebt?
Also da gab es weitestgehend eigentlich positive Rückmeldungen. Es gab aber auch Leute, die das nicht so gut finden. Die waren aber nicht in unserem näheren Umfeld. Also von Freunden und Verwandten hatten wir keinen negativen Vibe oder keinen negativen Gegenwind oder so, ne? Aber es gibt schon immer wieder Leute, die meisten haben sich gefreut, vor allen Dingen auch, also meine Mutter zum Beispiel ist im Dreieck gesprungen vor Freude, weil sie sich natürlich ein Enkelkind gewünscht hat. Und also da war das Feedback super, aber was teilweise wirklich schlimm ist, sind einfach Menschen, die diese Konstellation so hinterfragen oder sagen, ein Kind braucht aber einen Papa und dann sagen wir, ja, hat er ja, aber ja, ist aber kein richtiger Papa und so. Also es gibt schon, also ich glaube, direkt zu uns hat das keiner gesagt, aber wir haben ja mit vielen Regenbogenfamilien, mit anderen Regenbogenfamilien zu tun und die hören da teilweise schon Anfeindungen oder Zweifel werden denen entgegengebracht, aber von uns persönlich.
Ja, was uns schon immer mal wieder begegnet, ist so dieses, okay, wer ist denn aber jetzt die richtige Mama?
Ja. Hm?
Und als wir neulich, waren wir ja beim Amt, weil wir einen Pass für Oskar brauchten und dann kam Sina zuerst rein, dann kam ich mit Oskar. Oskar saß dann bei mir auf dem Schoß und dann hat sie gesagt, ja, wer ist denn jetzt die Mama? Und dann hat Sina gesagt, ja, ich. Und dann habe ich gesagt, genau, sie ist die leibliche Mutter. Und dann hat sie sich die irgendwann die Geburtsurkunde geben lassen und hat gesagt, ach so, da steht ja jetzt noch jemand drauf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre dann ich. Also sie hat gar nicht verstanden, dass wir sozusagen ein Paar sind und als Paar zusammen da sind mit Oskar, sondern sie dachte, Sina wäre alleinerziehend. Das ist ein bisschen verrückt, weil man muss ja, wenn man zwei Elternteile hat, auch zu zweit erscheinen, um den Pass zu beantragen. Also es war schon eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie dazugehöre, wenn das Kind auch auf meinem Schoß sitzt. Mhm. Aber das hat sie irgendwie nicht verstanden. Es war ihr dann auch unangenehm, das haben wir schon gemerkt. Aber das ist einfach noch nicht so wirklich so ganz irgendwie in alle Zellen dieses Systems gedrungen, dass es eben auch andere Konstellationen gibt. Ja. Mhm. Und das muss ja nicht nur eine Regenbogenfamilie sein. Es kann ja alles Mögliche sein. Ja. Ich glaube, dass alleinerziehende Eltern da teilweise auch schwierige Erfahrungen machen. Ja,
So. Aber es ist ja schön, dass wir jetzt hier im Podcast auch die Möglichkeit nutzen können, da ein bisschen drüber aufzuklären. Ja. Ihr habt jetzt auch gerade angesprochen, ihr habt euch mit anderen Regenbogenfamilien auch ausgetauscht, ihr trefft euch vielleicht auch regelmäßig. Ja. Gibt es denn da irgendwas, was ihr so erzählen könnt, was ihr da auch aus den anderen Familien mitbekommt, was vielleicht spannend für unsere Community ist zu wissen?
Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass unsere Konstellation, dass Daniel eben so präsent ist und wir eben so das zu dritt machen, in unserem Umkreis relativ selten ist. Also wir kennen noch eine andere Familienkonstellation, wo das so ist. Die meisten anderen Regenbogenfamilien kennen wir eben vor allen Dingen mit zwei Mamas, ganz selten mal noch ein Papa-Pärchen. Was uns immer mal wieder begegnet ist, dass vor allen Dingen Frauenpaare eben nicht wollen, dass der Papa da ist, sondern die reden dann einfach oft vom Samenspender. Und das muss natürlich allen immer selber überlassen sein, ganz klar. Aber wir sehen eben gerade in der Praxis da auch wirklich Probleme. Also wenn zu uns Frauenpaare kommen, die ein Kind haben, erzählen die eben oft von Schwierigkeiten, ne? Und dass die dann eben erzählen, ja, der soll aber nicht, der Kleine soll nicht Papa zu ihm sagen. Und dann sagen wir immer so, ja, aber er ist doch der Papa. Ne? Mhm. Also und da ist, finde ich, es ganz wichtig, auch vor allen Dingen für das Kind und die weitere Entwicklung, dass zum Beispiel eben der Vater geehrt wird, weil ohne den gäbe es ja das Kind auch nicht. Mhm. Ja, so. Und da merken wir immer wieder, das hätten wir gar nicht so irgendwie großartig besprochen, aber dadurch, dass es in der Praxis immer mal wieder Thema ist, finde ich das schon mal nochmal ganz wichtig zu sagen, vor allen Dingen vielleicht auch für Frauenpaare, die sich für ein Kind entscheiden wollen, darüber vielleicht nochmal nachzudenken, weil es einfach ein großes Geschenk sein kann, wenn der Papa einfach anwesend ist und über wann und wie viel er das Kind sieht, kann man ja alles besprechen. Ne? Mhm. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren, weil Oskar hier so viel Quatsch macht.
Glaubt ihr, dass es für die Kinder einen Unterschied macht, ob sie so eine Vaterfigur in der Konstellation mit dabei haben?
Ja, das macht es auf jeden Fall.
Ja, es ist ja vor allen Dingen auch, also wir sind zum Beispiel jede Woche einmal nachmittags in so einer Spielgruppe. Und da ist es oft so, dass wir mitbekommen, dass die Kinder schon oft nach ihrem Papa fragen, aber die Mamas dann teilweise nicht wollen, dass das überhaupt danach gefragt wird. Dann denken sie vielleicht Geschichten aus oder sagen, die wollen einfach das überhaupt nicht thematisieren. Ne? Kaufen dann eben auch keine Bücher, in denen bei einer Regenbogenfamilie ein Papa vorkommt und versuchen, das Thema auszuklammern. Und natürlich, es ist, glaube ich, natürlich, dass jedes Kind irgendwann im Leben, auch wenn es mit zwei Mamas groß wird, nach einem Papa fragt. Egal, ob der bis dahin eine Rolle gespielt hat oder nicht. Und wir kriegen schon mit, dass manche Mamas das einfach nicht wollen. Und das, das ist unsere Meinung, finde ich, schwierig einfach. Ja. Weil wir in der Praxis oft mitkriegen, dass es da zu Problemen kommt auch.
Ja, genau. Also ich sehe das halt oft auch so bei den Familienaufstellungen. Da ist das einfach oft ein Thema, egal ob das jetzt der Papa oder die Mama ist. Also wenn ein Elternteil sozusagen nicht sein darf, aus welchen Gründen auch immer, ne, dann hat das immer eine Auswirkung auch auf das Kind, weil das Kind kriegt ja von beiden die Liebe. Ne? Und wenn da so eine Hinbewegung unterbrochen ist, so nennt man das in der Aufstellung, dann kann eben das Kind auch nicht die Liebe empfangen. Mhm. Ja. Und ich könnte zum Beispiel ja niemals, also ich versuche ja auch nicht, der Papa zu sein, aber das ist ja auch nicht meine Rolle. Ich muss mir einfach meiner Rolle komplett bewusst sein. Und weil ich auch will, dass es Oskar so gut wie möglich geht. Ja. Mhm. Und deswegen ist Sina genauso wichtig wie Daniel. Oskar redet gerade, okay. Genau. Und dessen muss man sich einfach ganz klar sein, dass man da seine persönlichen Belange, welche Probleme man auch irgendwie hat, für sich irgendwie lösen muss und klären muss, damit es dem Kind einfach so gut wie möglich geht.
Und also ich habe auf jeden Fall den Eindruck, ihr drei sorgt dafür, dass es Oskar an nichts fehlt. Also das kommt richtig rüber. Was mich jetzt von Daniel auch noch interessieren würde. Ich meine, man hat ja als Mann, glaube ich, immer auch noch mal ein bisschen eine andere Vorstellung von Elternschaft und Vaterschaft, als jetzt eine Mutter vielleicht hat. Also Mütter sind ja generell immer die allein schon der Tatsache wegen, dass das Kind 9 Monate im Bauch heranreift, sind die da ein bisschen mehr von Anfang an involviert als jetzt ein Papa. Mich würde interessieren, wie sehr hat dich das Leben mit eigenem Kind überrascht? Also was war für dich da so, weiß ich nicht, vielleicht auch der krasseste Gamechanger, wo du dir gedacht hast, okay, das habe ich mir jetzt vielleicht ganz anders vorgestellt, weil du bist ja schon jetzt auch sehr involviert und hast auch ganz viel Zeit mit Oskar, haben ja auch viele Väter gar nicht, ne? Also muss man ja auch ehrlicherweise mal dazu sagen. Wie ist es für dich?
Es hat mich wirklich mega überrascht, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich Melanie und Sina, als wir uns getroffen haben, ich habe mir damals selbst die Frage gestellt, wie wäre das als Kind von Melanie und Sina, bei den Müttern größer zu werden? Und da wusste ich sofort, ja, das will ich unbedingt. Und deswegen sind Sina und Melanie auch für mich die größten Vorbilder in der Elternschaft und in der Erziehung. Was mich so mega überrascht hat, ist so den eigenen Spiegel, den du halt vorgehalten bekommst. Du merkst ganz genau, was das Kind empfindet. Es ist halt die ehrlichste und direkteste Verbindung, die es einfach gibt. Und das habe ich jedes Mal wieder festgestellt. Also man wird wirklich ständig reflektiert und präsent sein und da sein und wirklich authentisch und ehrlich sein. Ja.
Und man wird auch schnell getriggert, gell?
Ja. Das kennen wir gar nicht.
Auch, ja. Und es ist einfach toll, aber diese Möglichkeit zu haben, einfach auch mal die Perspektive selbst zu ändern. Man wird dann, also man findet, man verändert sich wirklich auch persönlich zum Besseren.
Ja, das stimmt.
Und die Prioritäten verschieben sich um 300 Grad. Das ist wirklich ganz, ganz anders.
Ja. Und jetzt war es ja aber so bei euch beiden Mamas, dass ja nur eine sozusagen auch wirklich diesen Prozess des Schwangerseins und so weiter erleben durfte. Hast du den Eindruck, dir ist da was durch die Lappen gegangen? Oder wie habt ihr euch entschieden, wer von euch beiden das sozusagen macht? Ja. Habt ihr geknobelt oder?
Nee, das war tatsächlich von Anfang an klar, dass wenn wir ein Kind bekommen, dass Sina das bekommt. Also sie ist zum einen 8 Jahre jünger als ich. Und es war auch klar, aus gesundheitlichen Gründen wäre das bei mir so nicht gegangen. Und ich hatte da aber nie irgendeine Traurigkeit. Also nie. Mhm. Also ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss unbedingt ein Kind gebären. Und ich sehe das als großes Geschenk an, dass ich jetzt trotzdem eins habe. Also ich habe von Anfang an meine Rolle als eine andere empfunden. Also ich habe von Anfang an nicht gedacht, ich müsste stillen oder sowas. Ne? Dafür entscheiden sich ja auch manche Frauenpaare, dass sie das dann beide machen und so. Das war bei uns von Anfang an klar, dass ich das war gar nicht irgendwie meine Rolle irgendwie. Ne? Also und ich hatte auch, wie gesagt, noch nie diesen starken Schwangerschaftswunsch oder sowas. Mhm. Ne? Da war ich nicht traurig und gar nichts. Ne?
Das ist aber auch schön zu hören, dass du nicht das Gefühl hast, dass dir dadurch irgendetwas fehlt jetzt dem Weg zur Elternschaft.
Ja, nee, gar nicht. Also, und das ist auch so interessant. Ich kann das auch ganz schwer beschreiben, wenn mich jemand fragt, so, ja, hast du das dann gar nicht? Weil ich merke so, natürlich ist Sinas Verbindung zu Oskar unter anderem natürlich ganz klar über die Biologie und Daniels auch zu Oskar. Das habe ich natürlich mit ihm nicht. Meine Verbindung mit ihm findet auf einer anderen Ebene statt. So, und ich sage immer so, das ist, was wir haben, ist zwischen ihm und mir. Das kann ich niemandem anders erklären. Also er wird natürlich niemals irgendwas so haben, weil er wird nicht meine Haare haben, er wird nicht meine Augen haben und so weiter. Aber ich merke ja auch, wie er mir Sachen nachmacht, weil er das irgendwie cool findet oder wie er dann sagt, so ich will das so machen wie du oder ich will das so anhaben wie du. Und er findet meine Kleider schön und meinen Lippenstift und so und das liebt er total. Und und da merke ich so, ja, das ist irgendwie so unsere Connection. Ja. Ohne dass ich da sozusagen. Ja. Und ich denke auch immer so, also natürlich ist Oscar von Daniel und Sina jetzt einfach mal so entstanden. Aber ohne mich wäre das gar nicht passiert.
Ja, also und man kann schon sagen, er hat jetzt eigentlich die gleiche Haarfarbe wie du, ne? Wenn ich jetzt die anderen beiden neben dir so anschaue.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, so, genau. Also ich bin mir da so meiner Rolle ganz bewusst und dadurch habe ich auch keinen Schmerz und das ist total schön.
Ja. Das ist schön. Also ich finde es generell ganz, ganz toll, dass ihr uns da jetzt so, sag ich mal, auch intime Einblicke gewährt habt in eure Familienkonstellation. Danke dafür und dass wir euch diese ganzen Fragen haben stellen dürfen. Wir sind tatsächlich jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Ich wollte euch aber gerne noch die Möglichkeit geben, wenn ihr möchtet, jetzt zum Schluss unserer Community noch was mitzugeben, was euch auf dem Herzen liegt.
Tja, das ist jetzt wirklich
könnt auch gerne jeder von euch. Was euch einfach auch wichtig ist für das Bewusstsein, für eure Familie
also ich meine, die Sache ist natürlich die, wir haben genau die gleichen Freuden, die gleichen Sorgen, die gleichen Nöte wie alle anderen Familien eben auch, ja, und für uns ist einfach das Wichtigste, dass wir uns, wenn es uns irgendwie nicht gut geht, immer selber fragen, was haben wir sozusagen, was können wir verändern, genau, dass es nie Oscars Problem ist sozusagen. Und ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich noch sagen soll. Also,
das können wir den Leuten mitgeben.
Uns geht's richtig gut.
Ja.
genau. Und wenn was ist, dann besprechen wir das. Und so wie es eben alle anderen Familien im besten Falle eben auch machen.
Und traut euch da draußen, traut euch diese Konstellation. Ich weiß, was so schade, dass wir so selten eigentlich sind, als Konstellation.
Das
traut euch da mehr zu.
Ja, und einfach auch so in diese Hingabe zu gehen und in das Vertrauen, dass alles gut ist und dass man das nicht alleine machen muss. Ja. Also es gibt auf jeden Fall, man muss ja gar nicht vielleicht heiraten oder irgendwas. Auf Family Ship gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen. Da treffen sich auch Eltern auf Freundschaftsbasis, um ein Kind zu bekommen. Ja, weil Kinder sind einfach immer was Tolles. Auch immer eine große Herausforderung, aber eben auch immer ein großes Glück.
Ein absolutes Geschenk, da habt ihr recht. Vielen, vielen Dank. Das war ganz, ganz wunderbar mit euch. Ich glaube, dass das unserer Community richtig gut gefallen wird. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und wir hören uns dann ja vielleicht mal in einer anderen Folge nochmal.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, Christina.
Also macht's gut. Tschüss.
Danke, tschüss.
Eine wirklich motivierende und inspirierende Geschichte von einer ganz zauberhaften Familie, wie ich finde. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast-Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!